Danke, Herr, dass du uns dein Wort schenkst und damit uns wirklich stärken und bereichern willst. Ich bitte, dass das auch heute der Fall sein darf durch mich und durch alle, die mir zuhören. Wir lesen im 2. Korintherbrief, der Jochen hat schon einen großartigen, bildhaften Anfang gemacht. Ich glaube, es ist sogar schon 3 Wochen her. Genau. Und manche Texte beinhalten ja ein spannendes Ereignis, wo man richtig mitfiebern kann oder ein wunderbares Bild und Gleichnis, ein wichtiger Punkt der Lehre wird erklärt und so. Und die Texte sucht man sich auch aus, wenn man Themenpredigen hat, wenn sie etwas klar versinnbildlichen. Und wir haben heute aber einen Text, der so oberflächlich auf den ersten Blick da gar nicht viel hergibt. Da geht es um Reisepläne von Paulus, ja oder nein, kommt er jetzt oder kommt er nicht, ist er verlässlich und so weiter. Und wie ich den Text angeschaut habe, habe ich aber dann mit der Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, es ist tatsächlich so wie eine große Handvoll Ackerboden. Ja? Und es ist das, was unser Leben nährt. Und wenn du da durchsuchst, auf einmal blitzt da ein Edelstein auf. Es ist ein Schatz verborgen in dem Boden. Und so sind jetzt da eigentlich in diesem Text auch 2, 3 kleine Nebenbemerkungen, die gar nicht so zentral hingestellt werden, die für mich ganz wertvoll waren sind und die ich euch teilen möchte. Es ist auch der Rest von dem Ackerboden notwendig. Gell? Also ich will jetzt keinen Teil der Bibel schwächen oder schlecht machen. Ihr wisst, dass im Ackerboden die Steine, die dort drin sind, die liefern die Mineralstoffe. Das braucht lang, bis die sich aufbauen. Aber alles, was von diesen Steinen runterkommt, das nährt die Pflanzen genauso. Und von dem Humus dazwischen und von den ganzen Viechern, die dort umsteigen und dem allen will ich gar nicht reden. Ein Ackerboden ist ja was Wunderbares und so ist auch das Wort Gottes. Aber man freut sich doch, wenn man im Acker einen Schatz findet. Ja. Und das möchte ich heute mit euch teilen. Ich lese zuerst einmal den ganzen Text und werde dann eben auf 2, 3 solche Edelsteine eingehen, die ich da gefunden habe. Wir lesen im 2. Brief von die Korinther, im 1. Kapitel ab dem Vers 12, so wie es in der Überschrift steht. Mit gutem Gewissen können wir sagen, dass wir in allem, was wir taten, stets offen und ehrlich waren. Wir haben uns auf Gottes Gnade verlassen und nicht auf unsere eigene Weisheit. So verhielten wir uns bei allen Menschen und ganz besonders euch gegenüber. Meine Briefe waren immer direkt und aufrichtig. Sie enthielten keine Andeutungen zwischen den Zeilen und nichts, was ihr nicht hättet verstehen können. Eines Tages werden wir uns hoffentlich ganz verstehen, wie es ja jetzt schon zum Teil der Fall ist. Dann werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus, unser Herr, wiederkommt, genauso stolz auf uns sein, wie wir jetzt auf euch. Da ich um euer Verständnis und Vertrauen wusste, wollte ich euch doppelt erfreuen. So wollte ich auf dem Weg nach Mazedonien und dann noch einmal auf dem Rückweg bei euch Halt machen und euch besuchen. Danach hättet ihr mich auf dem Weg nach Judäa bringen können. Nun werdet ihr fragen, warum ich meine Pläne geändert habe. Stand mein Entschluss vielleicht noch nicht fest? Oder gehöre ich zu den Menschen, die Ja sagen, wenn sie in Wirklichkeit Nein meinen? So ist ja in Kärnten auch gegeben, gell? So sicher wie Gott treu ist, gehöre ich nicht zu dieser Sorte Menschen. Mein Ja bedeutet Ja, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht zwischen Ja und Nein schwankt. Ihn haben Timotheus, Silas und ich euch verkündet und er ist das göttliche Ja, die feste Zusage Gottes. Denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Deshalb sagen wir Amen, wenn wir Gott durch Christus ehren. Gott allein befähigt uns und euch, fest für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. Nun berufe ich mich auf Gott als Zeugen, dass ich die Wahrheit sage. Ich bin allein deshalb nicht nach Korinth zurückgekehrt, weil ich euch eine ernste Zurechtweisung ersparen wollte. Damit meinte ich nicht, dass wir euch bis ins Kleinste vorschreiben möchten, wie ihr euren Glauben leben sollt. Wir wollen vielmehr mit euch gemeinsam darauf hinarbeiten, dass ihr voll Freude an eurem Glauben festhaltet. Aus diesem Grund habe ich mir gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Ich werde nicht durch einen weiteren schmerzlichen Besuch sie bedrücken. Denn wenn ich euch traurig mache, wer wird mich dann froh machen? Deshalb habe ich mich brieflich an euch gewarnt, wie schon in meinem ersten Brief, damit ich bei meinem Kommen nicht gerade traurig über die werde, die mir eigentlich die größte Freude machen müssten. Sicher wisst ihr, dass meine Freude von eurer Freude abhängig ist. Es ist mir unendlich schwer gefallen, jenen Brief zu schreiben. Ja, es tat mir im Herzen so weh, so sehr, dass ich weinen musste. Ich wollte euch nicht verletzen. Ihr solltet vielmehr wissen, wie sehr ich euch liebe. Wir sehen da an Paulus, der wirklich das Herz voll hat, gell? Und das auch nicht verbirgt, sondern ganz offen ausspricht. Aber wenn wir da jetzt so durchschauen, und es macht ja für uns jetzt nicht wirklich einen Unterschied, ob er, wann der das zweite Mal nach Korinth gegangen ist oder ob der dort hinkommen ist oder nicht, das hat jetzt keine konkrete Bedeutung für uns. Aber wenn wir jetzt das so durchschauen, der erste Edelstein, den ich da gefunden habe, vielleicht findet ihr andere und ihr dürft es gern machen und mir auch erzählen, aber der erste, den ich gefunden habe, ist im Vers 14 am Ende. Da sagt er, dann werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus unser Herr wiederkommt, genauso stolz auf uns sein, wie wir jetzt auf euch. Die Elberfelder sagt, sodass auch ihr den unsrigen, dass wir euer Ruhm sind, so wie auch ihr der unsrige seid am Tag unseres Herrn Jesus. Also es gibt ja dieses Wort, ich überschreibe das einmal, was ich da gefunden habe, mit wir werden einmal übereinander jubeln. Das ist der erste Punkt, den ich machen möchte. Und das Wort, das Kauchema, das heißt rühmen, stolz sein, sich freuen oder auch jubeln. Im Englischen wird es meistens mit rejoice übersetzt, was ihr vielleicht auch schon gehört habt. Er verwendet das auch im ersten Brief, fünften Kapitel negativ, wo er sagt, und ihr rühmt euch noch dieser Sünde, ja, wo sie den einen ausschließen sollen. Dort wird das negativ verwendet, aber meistens ist das positiv gemeint, sich freuen über etwas, stolz sein über etwas. Auch im 1. Korinther 15 sagt er, dass er sich über die rühmt, die zu ihm zum Glauben gekommen sind. Und man sieht das auch in anderen Briefen, er sagt, ihr seid meine Auszeichnung, ihr seid mein Preis oder so. Aber das da ist jetzt die einzige Stelle, wo er betont, dass das ein wechselseitiger Jubel ist. Nicht nur, dass er stolz ist über die, die durch ihn gläubig geworden sind, sondern auch sie werden sich über ihn freuen am jüngsten Tag. Und das habe ich das erste Mal so gesehen und verstanden. Und das heißt also, dass nicht nur der Dag und der Kirk sich im Himmel über uns freuen werden als Spitaler Gemeinde, sondern wir werden uns auch über ihn freuen. Dass wir mit ihm ein Stück gegangen sind. Ich werde mich über die freuen. Alles, was ich mit dir da erlebt habe in der Gemeinde. Und du wirst über mich freuen. Ist das eine Aussicht? Wir werden im Himmel gegenseitig einander ein Grund sein. Zur Freude, zum Jubel und zu Stolz und Ehre. Ist das nicht gewaltig? Das ist so ein kleiner Satz, den er da sagt. Aber wenn man sich vor Augen stellt, was das heißt, was das für eine Perspektive ist. Genau. Es wird heute ein bisschen eine kürzere Predigt. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Und der zweite Edelstein, den ich jetzt gefunden habe, das ist schon fast ein Diamant. Also, das ist die Überschrift vom nächsten Punkt. Jesus ist Gottes Ja zu uns. Die Elberfelder formuliert das ein bisschen kompakter. Ich lese euch zuerst den ganzen Abschnitt aus der Neuen Genfer, ab Vers 15. Da ich um euer Verständnis und Vertrauen wusste, wollte ich euch doppelt erfreuen. So wollte ich auf dem Weg nach Mazedonien und danach noch einmal auf dem Rückweg bei euch Halt machen. Danach hättet ihr mich auf den Weg nach Jerusalem bringen können. Nun werdet ihr fragen, warum ich meine Pläne geändert habe. Stand mein Entschluss vielleicht noch nicht fest? Gehöre ich zu jenen Menschen, die Ja sagen, wenn sie in Wirklichkeit Nein meinen? So sicher wie Gott treu ist, gehöre ich nicht zu jener Sorte Mensch. Mein Ja bedeutet Ja, weil Christus, der Sohn Gottes, nicht zwischen Ja und Nein schwankt. Ihn haben Timotheus, Silas und ich euch verkündigt. Und er ist das göttliche Ja, die feste Zusage Gottes. Denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Deshalb sagen wir Amen, wenn wir Gott durch Christus ehren. Die Elberfelder sagt das kompakter im Vers 18. Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch gepredigt worden ist durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. In Jesus ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Der Paulus redet da oberflächlich, wenn man jetzt anschaut, eigentlich über seine Reisepläne. Und der Kurt hat das in der Einleitung ein bisschen gebracht. Ist er verlässlich? Haltet er sein Wort? Gilt sein Ja? Und da macht er sich eben Sorgen, dass die Änderung seiner Pläne von den Korinthern falsch aufgefasst wird. Und wir lesen ja auch in Jakobus 5, Vers 12 und auch Jesus sagt das in Matthäus 5, Vers 37. Ihr kennt die Verse, ich habe sie euch aufgeschrieben, dass man nicht schwören soll, sondern wenn man Ja sagt, soll es Ja heißen und wenn man Nein sagt, soll es Nein heißen. Und da gehört dann auch dazu, dass man nicht Ja sagt, wenn man eigentlich Nein meint. Ja? Und dass man nicht Ja sagt, wenn man weiß, dass man keine Zeit haben wird und eigentlich Nein sagen sollte, aber man traut sich nicht. Es gibt ja den Spruch, dass der Kärntner, wenn er Ja sagt, meint er vielleicht, wenn es sich ausgeht. Und wenn er vielleicht sagt, meint er sicher Nein. Und wenn er Nein sagt, ist er kein Kärntner. Das müssen manche Leute da bei uns zuziehen, müssen das erst lernen. Und wenn man sich auskennt, ist es auch so. Aber die Bibel stellt uns eigentlich was anderes vor Augen. Die sagt, wenn du Ja sagst, dann setz alles dran, dass es haltet. Sei verlässlich. Und wenn es notwendig ist, dass du Nein sagst, dann sag Nein und steh dazu. Ihr kennt diese Verse. Und deswegen ratet er vom Schwören ab. Nicht, weil das unbedingt eine Sünde ist zu schwören, sondern weil er sagt, das heißt nachher, dass dein normales Ja nicht genug gilt, wenn du dann zum Schwur irgendwelche Sachen herziehen musst und sagen musst, so war das oder das ist, stimmt das jetzt? Das zeigt ja, dass ja schon eine Inflation passiert ist in unseren Sprechen und davor warnt er sie eigentlich. Das ist ja auch missbraucht worden, offensichtlich damals. Aber das meint er jetzt eigentlich gar nicht. Er holt jetzt aus und verweist jetzt auf Jesus und sagt, in Jesus sagt Gott Ja zu uns. Wir wissen ja, dass Jesus das Wort Gottes ist. Jesus, ich habe euch diese Verse aufgeschrieben, vielleicht klickst du noch einmal. Genau. In Hebräer 1:1-18, Fonka 1-2, Fonka an und sagt, viele Worte Gottes sind schon zu euch geschehen durch die Propheten und hin und her und die Verheißungen. Aber in den letzten Tagen hat Gott geredet durch seinen Sohn, durch Jesus. Und erklärt den Hebräern dann, dass Jesus die letztgültige Botschaft Gottes an uns ist. Ja? Und auch das Johannesevangelium fängt damit an, dass das Wort Fleisch geworden ist und zu uns gekommen ist. Also Jesus ist das Wort Gottes zu uns. Und jetzt ist die Frage, was ist dieses Wort? Das Wort könnte ja sein, ihr seid Sünder, sterbt. Es war ja berechtigt, ja. Es wird ja stimmen. Das Wort könnte uns verdammen und verurteilen und zu Recht. Aber Jesus, Gottes Wort an uns ist ein Ja. Das Wort Gottes ist ein Ja, das Jesus spricht. In Johannes 14 geht es drüber, zeige uns den Vater, fragen sie ihn. Und er sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Das heißt, Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist, damit wir verständlich sind. Und in Römer 15, Vers 8, das lesen wir vielleicht, steht, dass Jesus alle Verheißungen erfüllt, die Gott gemacht hat. Denkt daran, dass Christus als ein Diener zu den Juden kam, um damit die Zusagen Gottes wahrzumachen. Das beweist, dass Gott treu zu den Versprechen steht, die er ihren Vorfahren gegeben hat. Und dann holt er noch aus und sagt, dass er auch zu allen anderen Völkern gekommen ist. Was sind das für Zusagen, die Gott erfüllt hat in Jesus. Dass er einen Retter schicken wird. Dass der Retter unsere Sünde ans Kreuz tragen wird. Dass er uns vergeben kann, weil Jesus diese Schuld trägt. Das sind alles Dinge und Zusagen, die in Jesus erfüllt sind. Und am Ende von diesem Abschnitt, in Vers 20, steht dann auch, deshalb sagen wir Amen dazu. Was heißt Amen? Amen heißt, so ist es, so sei es, so soll es sein, so soll es geschehen. Das drückt deine Zustimmung aus zu dem, was gerade gesagt worden ist beim Gebet. Und das ist die Antwort auf Gottes Ja. Ich kenne es ja bei einer Hochzeit, oder? Wenn nur einer Ja sagt und der andere nicht Ja sagt, das wird keine Hochzeit. Das wird keine Ehe. Gott sagt Ja zu uns, indem er alles tut, wenn Jesus kommt, unsere Schuld ans Kreuz trägt. Was ist unsere Antwort? Schauen wir mal, dann sehen wir eh. Vielleicht später, wenn ich alt bin. Wisst ihr, wie man dieses Ja, das erwartet, erhofft sich unsere Antwort. Ja, das Amen, das so sei es. Das ist jetzt gar nicht so gleichberechtigt wie bei einer Ehe, gell? Wo zwei Menschen sich gegenseitig Ja sagen. Das ist ja Gott, der uns entgegenkommt mit diesem Ja. In Römer, ich habe euch das aufgeschrieben, Vers 10, steht da eine Schlüsselstelle, die auch das beschreibt. Römer 10, Vers 9 und 10, wie unsere Antwort ausschaut. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen bist du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet werden. Das ist unsere Antwort auf dieses Ja. Jesus ist Gottes Ja zu uns. Und wenn wir jetzt weiterlesen, die nächsten zwei Verse, sehen wir dann sofort neben diesen Diamanten noch einen weiteren Edelstein liegen, der sogar dazu passt. Der Heilige Geist ist uns geschenkt als ein Siegel und eine Anzahlung von diesem Bund. Ja? Ich lese die Verse 20 und 21. 21 und 22. Gott allein befähigt uns und euch, fest für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird, ist da übertragen. Die Elberfelder sagt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, das haben wir schon gehabt, der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hast, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Das heißt, da werden zwei Ausdrücke gebraucht. Das eine ist das Siegel und das andere ist die Anzahlung oder Unterpfand, heißt das. Und die haben beide eine Bedeutung. Das Wort Siegel kommt öfter vor. Wir sehen es zum Beispiel dort, wo in Matthäus 27, Vers 66, wo das Grab verschlossen wird, da kommt dann das römische Siegel drauf. Ja? Das Siegel ist ein Zeichen der Autorität von dieser römischen Herrschaft, die sagen, da hat jetzt keiner was zum Hingreifen und zum Ummanipulieren. Da steht der gesamte römische Staat mit seinem Machtapparat dahinter, dass da die Hand drauf bleibt, auf diesen Stein. Ja? In der Offenbarung ist viel von Siegel die Rede im Kapitel 6 und 7, wo die Geretteten versiegelt werden und auch dann das Buch, das geöffnet wird, hat auch Siegel, die nur das Lamm Gottes würdig ist zu öffnen. Und in Offenbarung 20, Vers 3 wird dann beschrieben, dass Satan letztendlich besiegt wird, in die tiefste Hölle geworfen wird und dort ein Siegel draufkommt. Schluss, fertig. Gott sagt, das war's jetzt. Ja? Also das Siegel sagt Autorität und es gibt Sicherheit. Es ist zwar vielleicht ein kleines Ding, nur aus Wachs und mit einer Schnur, aber dahinter steht die Macht dessen, der das Siegel aufgedrückt hat. Und der gibt die Sicherheit, dass das nicht manipuliert wird. Dessen Wille hier ausgedrückt wird und proklamiert wird, das steht hinter einem Siegel. Und das bedeutet, wenn wir neues Leben haben und der Heilige Geist in unser Herz gekommen ist, Jesus uns den schenkt, dass wir als Gottes Eigentum versiegelt sind. Das ist seine Autorität und seine Macht. Wir sind Gottes Kinder, weil er das will und nicht, weil wir uns so brav dran halten. Und das zweite Wort dort, Anzahlung unter Pfand, das wird überhaupt nur dreimal gebraucht im Neuen Testament. Das ist einmal genau da. Ein zweites Mal genau im gleichen Sinne, wenn wir noch lesen, 2. Korinther 5, Vers 5, wo es um den neuen Körper geht, den wir einmal geschenkt kriegen, den Auferstehungsleib. Und als Unterpfandanzahlung haben wir den Heiligen Geist bekommen, genau was da steht. Und die Stelle, die eigentlich noch bekannter ist, die auch ich bis jetzt gekannt habe, die möchte ich jetzt auch lesen. Das ist der Epheserbrief, ganz am Anfang, wo er eben aufzählt, was wie herrlich Gott ist. Da sagt er das auch in den Versen 13 und 14. So, natürlich muss ich den richtigen Brief aufschlagen. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Also genau die gleiche Bedeutung. Und diese Anzahlung unter Pfand, das ist nicht nur so ein Pfand wie bei einem Einkaufswagerl. Da steckt man ja 1 Euro rein, muss man reinstecken, dass man es kriegt. Und der Euro soll sicherstellen, dass du nicht zu faul bist, dass du es wieder zurückstößt. Ja. Das ist kein Kaufpreis für das Einkaufswagerl, weil das kostet mehr wie 1 Euro. Aber die meisten Leute brauchen keine Einkaufswagerl und deswegen ist der Euro genug, um sie zu motivieren, das vom Auto wieder zurückzuführen. Das ist der Sinn. Oder der Flaschenpfand. Ja. Du kriegst ein bisschen was hinter, ist es gerade so viel, dass du dir überlegst, dass du die Flaschen zur Sammlung bringst. Nein. Diese Anzahlung ist etwas total Wertvolles. Das ist Jesus selber, der in unseren Herzen lebt, heute schon. Das ist gemeint mit dem Heiligen Geist als Siegel und als Anzahlung in unser Leben. Und mit dem möchte ich erschließen, mit dem Gedanken, dass Jesus Gottes Ja zu uns ist und wenn wir dem antworten, dazu Amen sagen und sagen, ja, so sei es, dass wir durch den Heiligen Geist ein Siegel haben und ein Unterpfand, eine Anzahlung für die Herrlichkeit, die er uns noch schenken will. Das sind die Sachen, die ich in diesem relativ harmlosen Text da eigentlich gefunden habe. Und ich bin so dankbar, dass auch wenn wir ein ganz normales Stückchen Erden nehmen aus der Bibel, dass wir dort Edelsteine finden können. Und wenn das für dich jetzt übertrieben ist, Jesus sagt Ja zu dir, warum muss man zu dir Ja sagen, du bist eh der du bist und das passt eh alles, dann denk drüber nach, vielleicht bist du eingeladen von jemandem, vielleicht hast du schon oft davon gehört, was es heißt, zu Gott Ja zu sagen und das aber noch nie wirklich getan. Nimm dir die Zeit heute an dem Sonntag und denk drüber nach, was sagst du dazu, dass Gott Ja zu uns sagst. Weißt du, dass du versiegelt bist, dass du den Heiligen Geist in dein Herzen hast. Herr, ich möchte so bitten, dass wir das wirklich als einen heiligen Bund sehen können, dass du Ja zu uns sagst und dass wir auch Ja zu dir sagen. Danke, dass die Last, die Verpflichtung der Treue da ganz auf deiner Seite erfüllt wird, Herr. Dass du treu bist, auch wenn wir nicht treu sind, Herr, dass du uns geliebt hast, als wir noch deine Feinde waren. Diese ganzen Aussagen machen uns zuversichtlich, dass der Bund mit dir verlässlich ist, trotz uns. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.